sind immer noch wenige Tage und dann ist der Donald Trump nicht mehr der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten. Er hört seine Präsidentschaft auf, wie er angefangen hat, mit ziemlich viel Krawall. Warum wird Donald Trump tatsächlich der erste Präsident, der zweimal impeached worden ist? Bringt es überhaupt noch etwas? Und ist es richtig, dass der Trump nicht mehr twittern darf? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidung 2020, die jetzt Entscheidung 2021 heisst. Mein Name ist Philipp Loser und ich rede hier mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von TAM Media.
The President of the United States incited an armed insurrection against America. The gleeful desecration of the US Capitol, which is the temple of our American democracy, and the violence targeting Congress are horrors that will forever stain our nation's history, instigated by the President of the United States.
Sally Allen, das war Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, und ihr ist ziemlich ernst. Nach dem Angriff von dem Trump-Mob aufs Kapitol wird sie, dass Donald Trump keinen weiteren Tag mehr zu lang im Weißen Haus sitzt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Donald Trump wird der erste Präsident, der ein zweites Impeachment-Verfahren am Hals hat. Allen, was bringt das jetzt noch?
Ich glaube, der Kongress, der muss irgendwie reagieren auf das, was am 6. Januar passiert ist. Das ist eine Zäsur, etwas, was sich wirklich einbrennen wird, schon einbrennt hat. Und man weiss inzwischen auch, wie knapp der Kongress einer noch grösseren Katastrophe entgangen ist. Also wenn man inzwischen sieht, wie viele Leute dort auch reingegangen sind, wenn man sich vorstellt, was passiert wäre, wenn die Leute auf Parlamentarier getroffen wären, oh mein Gott, oder? Man will sich das gar nicht vorstellen. Ja, also der Schrecken, der ist riesig und der ist auch berechtigt, vor allem bei den Demokraten. Und ich glaube, das Impeachment ist halt wirklich der Versuch, jetzt den Trump für seine Rolle zur Rechenschaft zu ziehen.
Also geht es um eine Strafe oder geht es darum, dass man verhindert, dass er in 4 Jahren wieder vor der Tür steht?
Ich glaube, es geht schon vor allem um Ersteres. Es geht darum, dass man irgendwie versucht, ihn zur Verantwortung zu ziehen über das Instrument. Ob das richtig ist oder nicht, oder ob es erfolgreich ist vor allem. Das Richtige ist meiner Meinung nach schon. Ob es erfolgreich ist, glaube ich nicht. Das ist eine andere Frage, aber das ist der Versuch, glaube ich, ja, schon ihn auch zu bestrafen.
Kommen wir noch mal ein paar technische Details durch. Kann man einen Präsidenten impeachen, der dann gar nicht mehr im Amt ist? Das wäre das erste Detail, das mich interessiert. Macht das der alte oder der neue Senat? Und sind die Regeln genau gleich wie bei dem Impeachment-Verfahren, wo wir schon mal darüber geschwätzt haben, beim ersten, vor ziemlich genau einem Jahr?
Wo wir ja viele Podcasts gefüllt haben mit, gell? Nein, also zur Erinnerung, ein Impeachment besteht aus 2 Teilen. Der Anklage im Repräsentantenhaus, das ist das, was an diesem Mittwoch passiert. Und jetzt ist der Trump noch im Amt und das Impeachment ist überhaupt kein Problem. Sie können jetzt anklagen, oder? Das ist gar kein Problem, er ist ja noch im Amt. Und dann der zweite Teil ist der Prozessverfahren, wo der Senat quasi als Art Jury auftritt und mit einer Zweidrittelsmehrheit ihn muss für schuldig befinden. Erst dann ist er aus dem Amt entfernt. Und dieser Teil, der findet tatsächlich erst wahrscheinlich rund um die Amtseinführung statt von Joe Biden, also um den 20. weil der Senat bis dann im Takt. Und der ist schon jetzt auch noch geführt von den Republikanern und die haben auch gar kein Interesse, jetzt das noch irgendwie vorher anzufangen.
Aber dort wird es dann gerade recht schnell, recht tricky, oder? Weil man kann theoretisch das Verfahren auch ein bisschen später machen, oder? Nach einer gewissen Phase, wo der Biden die ganze Aufmerksamkeit auf sich hat.
Das kann man, ja. Es gibt wie keinen Präzedenzfall, oder? Also, es hat schon einiges gegeben.
Es gibt einen Präzedenzfall beim Trump.
Ich sehr vieles nicht, genau. Und beim Impeachment ist es so, dass es schon mal ein Kriegsminister war im 19. Jahrhundert, der nach seinem Rücktritt impeached wurde. Dann ist das neben Verfassungsexperten als Grundlage dafür zu sagen, es ist möglich. Aber es wäre eben ziemlich sicher, du hast gesagt, der neue Senat, der das Verfahren wird durchführen würde, und der kann dann auch die Regeln bestimmen, eigentlich von so einem Verfahren, also wie viel werden Zeugen aufgeboten, wie genau, wie lange geht das Verfahren, alle diese Fragen. Und du hast es auch angesprochen, es gibt auch die Möglichkeit, das wird jetzt diskutiert, dass zum Beispiel Demokraten im Repräsentantenhaus, die dort eben die Mehrheit haben, und darum ist es auch keine Frage, ob das durchkommt oder nicht, dass sie die Anklageartikel erst viel später würden an den Senat überweisen. Das ist auch noch nie gemacht worden. Aber es wäre theoretisch möglich, und das ist das Argument, wo jetzt die sagen, ja, man muss das so machen, dass es nicht gerade auf die Amtseinführung von Joe Biden fällt, sondern dass man quasi jetzt Anklage macht, aber der Prozess den erst viel später durchführt. Aber das ist jetzt alles offen, muss man auch sagen.
Am Schluss haben wir ja das gleiche Problem wie beim ersten Verfahren. Man wird im Repräsentantenhaus der Demokraten die Mehrheit bekommen, weil da braucht es eine einfache Mehrheit. Nachher braucht es eine Zweidrittelsmehrheit. Du hast es gesagt, 17 Republikaner, die gegen Trump müssen stimmen. Wie realistisch ist das?
Ich glaube, es ist wenig realistisch. Ich glaube, die Grundprobleme vom letzten Impeachment sind auch jetzt noch die gleichen. Die Republikaner haben sich ja letztes Mal schon geweigert, aus einer Mischung aus Fähigkeit, Angst, Opportunismus oder echter Loyalität zum Trump, sich zu weigern, mit ihm zu brechen. Und klar, man kann sagen, das jetzt ist nicht mehr das Gleiche wie die Ukraine-Affäre da mit diesen Figuren und dem Telefon. Und all. Diesmal ist die Sache ist klar, oder? Jeder hat können selber zuschauen, was passiert ist. Aber ob das reicht, um bei den Republikanern quasi jetzt nach 4 Jahren den Bruch mit dem Trump herbeizuführen, man muss ganz klar sagen, in einer funktionierenden Demokratie wäre das jetzt der Fall. Aber es gibt wirklich schwere Schäden. Viele von diesen Schäden haben mit der Republikanischen Partei zu tun. Ich glaube nicht, dass Demokraten werden 17 Leute finden bei den Republikanern, die quasi ihn werden verurteilen.
Aber dann ist schon die Frage, warum man das ganze Theater nochmal macht, oder? Blöd gesagt.
Ja, es ist wirklich die Frage. Es gibt sehr viele gute Gründe dafür. Oder sagen wir so, es gibt gute Gründe dafür, es gibt gute Gründe dagegen. Mhm. Ich glaube, am Schluss ist es auch viel einfach jetzt wirklich der Zwang geschuldet. Also ein Gefühl, dass man ja irgendetwas muss machen, um in zur Rechenschaft zu ziehen. Das Gefühl auch, dass man als Demokratie so etwas nicht kann zulassen, einen Angriff auf die Wahlen und dann auf das Parlament als physischen Ort. Und auch ein gewisser Druck halt von der Basis der Demokraten, dass auf die Abgeordneten, dass sie sagen, hey, die müssen jetzt etwas machen. Oder? Es ist alles verständlich, dass das passiert. Und es ist moralisch, ethisch, glaube ich, auch absolut gerechtfertigt. Man redet ja da nicht von einem juristischen, es ist ja nicht ein Gerichtsverfahren, es ist eine politische Sache, so ein Impeachment. Aber eben, ob es denn wirklich das bringt, was sie sich erhoffen, Demokraten, man kann es jetzt nicht sagen, ich bin pessimistisch.
Was müsste denn passieren, dass er nicht mehr kandidieren könnte? Würde es denn länger beim Impeachment-Verfahren, also schuldig gesprochen wird, oder gibt es andere Möglichkeiten? Das ist ja auch mit der Grund, warum man das Ganze überhaupt macht.
Also, über etwas, wo jetzt so viel geredet wird, es werden ja so alle im Schnellverfahren zu Verfassungsexperten, ist der 14. Verfassungszusatz, der tut die Leute abhalten, ein Amt zu bekleiden, nochmal, wenn sie an einem Aufstand, an einer Rebellion gegen die Vereinigten Staaten beteiligt sind.
Wie alt ist der Verfassungszusatz?
Ja, eben, das ist ein der Punkt. Oder? Das wird jetzt als Möglichkeit angebracht, auch von Verfassungsexperten. Und man muss aber sehen, es ist ein bisschen ein unbeschrittener Pfad. Oder? Das Ganze kommt aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg, wo ja in der sogenannten Reconstruction versucht worden ist, quasi die ehemaligen Politiker, Vertreter und auch geistig-ideologische Träger von der alten Sklavenhalter-Konföderation, dass man die zurückbindet, oder dass man schaut, dass der ihre Einfluss dann nicht wieder sofort wieder da ist auf Bundesebene. Und von dort kommt der Verfassungszusatz. Also der hat eigentlich auch einen recht klaren Hintergrund. Und es ist auch hier nicht klar, hätte das vor Gericht dann Bestand. Aber mir dunkt es als auch neu Verfassungsexperte. Nein, das klingt interessant, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann niemand sagen, ob das wirklich jetzt auch so ein ganz valabler Pfad ist.
Der Trump hat ja diverse andere Gerichtsfälle noch vor sich, ziemlich sicher, wenn er nicht mehr im Amt ist. Wenn man verurteilt wird für irgendwas, ist das eigentlich auch ein Grund, dass man nicht mehr antreten kann? Oder ist das egal?
Nein, das ist per se nicht ein Hinderungsgrund. Aber eben, man muss sehen, man weiß ja auch gar nicht, wohin all die Gerichtsverfahren führen. Oder? Trump ist glaube ich, oft so, dass politisch eine klare Grenzüberschreitung und das Fehlverhalten da ist, aber ob das auch immer reicht, um ihn irgendwie strafrechtlich zu belangen, das weiß man nicht. Oder?
Mit dem Grund, warum es überhaupt zu einem Verfahren kommt, hat mit Mike Pence zu tun. Nancy Pelosi hat ihm ja ein Ultimatum gestellt. Entweder durch Trump entfernen mit dem 25. Amendment zu der Verfassung, oder sonst gibt es Impeachment. Hat er das nicht gemacht? Kannst du mir sagen, warum? Man hat doch das Gefühl gehabt, gerade auch nach dem Vorkommnis beim Kapitol, dass Mike Pence seine Rolle ein bisschen anders ist jetzt.
Ja, also wenn ich zuerst mal zu Mike Pence, der ist jetzt kein Held, oder? der hat noch bis vor ein paar Tagen vor dem Sturm aufs Kapitol hat er zu Anhängern von Trump quasi suggeriert, ja, dass dann am Mittwoch, an dem Tag, wo all das im Kongress passiert ist, der grosse Tag, wo alles auf den Tisch kommt, hat er suggeriert, dass die Wahl vielleicht wirklich noch könnte irgendwie gekippt werden, was ja absolut absurd ist gewesen. Und dann, ja, erst als es dann hart auf angekommen ist, in dieser Bestätigungssitzung vom Kongress, dort hat er sich dann an die Verfassung gehalten, mehr hat er ja auch nicht gemacht. Und ja, er hat jetzt theoretisch, es gibt den 25. Verfassungszusatz, der sagt, dass der Vizepräsident mit einer Mehrheit vom Kabinettkader Präsident wegen Amtsunfähigkeit absetzen. Aber man muss sagen, auch viele Verfassungsexperten, die jetzt irgendwie nahe dran sind an den Republikanern oder an Trump, sagen, es ist nicht klar, ob das wirklich das Richtige wäre. Eigentlich entstanden ist der Verfassungszusatz eher für Situationen, wo ein Präsident physisch ausfällt, also wegen Herzinfarkt hat oder im Koma liegt wegen einer Operation. Klar, man kann das auch psychiatrisch anschauen, wahrscheinlich, oder? Amtsunfähigkeit, aber viele Verfassungsexperten glauben, dass das nicht die Idee ist von dem. Und ich glaube, man kann schon argumentieren, auch wenn man den Trump rausgeworfen sehen, am liebsten noch morgen, dass es nicht der richtige Weg ist, weil es halt einfach ja, ein bisschen umstritten wäre.
Du sagst, er hat nur die Verfassung eingehalten. Er hat mindestens die Verfassung gehalten und das Gefühl, das man nach dem Angriff hatte, war, dass viele Republikaner wie aufgewacht sind und jetzt gemerkt haben, okay, man hat wahrscheinlich ziemlich sicher aufs falsche Ross gesetzt und sich abgewendet haben von Trump. Das ist aber nicht passiert wirklich, oder?
Nein, es hat einzelne sehr deutliche Stimmen gegeben, gerade in den ersten Stunden. Aber man muss schon sehen, oder? Die Verschwörungstheoretiker-Fraktion bei den Republikanern ist wahnsinnig gross. Ich meine, mehr als 140 von ihnen, von dieser Fraktion im Repräsentantenhaus, hat ja für die Annullierung eigentlich die faktische von der Wahl gestimmt, nach dem Angriff aufs Kapitol, nachdem sie sich haben müssen verschanzen, evakuieren und nachher wieder rein sind zur Nacht, haben die nochmal für das gestimmt. Das ist wahnsinnig. Und dann hat man ja auch Leute gehabt wie Lindsey Graham, die dann in diesen Stunden gesagt haben, so, enough is enough, count me out, ich bin draussen, ich mache da nicht mit. Und wo ist Lindsey Graham jetzt in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, er ist mit Trump unterwegs nach Texas, um mit ihm eine PR-Tour machen, an der Grenzmauer. Also, und allgemein im republikanischen Lager reden sie jetzt schon viel mehr wieder über quasi das Gegennarrativ, oder? Es gibt Black Lives Matter-Aktivisten dabei gewesen, Antifa, und sowieso die Zensur und so, all das. Es ist wieder, das Thema hat man wieder in eine völlig andere Richtung gelenkt. Also nicht alle natürlich, aber ein grosser, erschütternder grosser Teil von der Republikanischen Partei. Und darum, eben, auch darum bin ich pessimistisch, dass das da irgendwie wirklich ein Umdenken auslöst.
Komm, wir reden noch kurz über andere Konsequenzen von diesem Angriff aufs Kapitol. Der Trump darf nicht mehr twittern und darf nicht mehr auf Facebook. Es ist echt schon Wahnsinn, was für Nachrichten die Welt produziert. Wie hart trifft ihn das?
Ich glaube sehr hart. Also, der Witz von dieser Trump-Zeit ist ja, dass die Republikaner und seine Verteidiger in den Medien, übrigens ja in der Schweiz, immer gesagt haben, ja, man müsse den Trump trennen von seinen Tweets. Oder man müsse, das sei nicht das Gleiche und so, man darf nicht auf seine Tweets schauen. Aber der Witz ist, das ist ja nicht möglich. Seine Präsidentschaft war ja ein einziger Twitter-Shitstorm gewesen, und wo auch Einblick geht in sein Denken einerseits, aber auch ein Werkzeug, das ihm ja immer wieder gelungen ist, die Agenda zu setzen und den politischen Betrieb von sich her zu treiben. Und also wenn man den Medien bricht, glaubt, dann war er wahnsinnig hässig gewesen, wo ihm Twitter das Ding abgestellt hat. Würde mich jetzt auch nicht überraschen. Und ja, ich glaube, es trifft ihn, also eben Twitter, also Trump, ohne Twitter, das ist irgendwie fast nicht denkbar.
Hm. Das ist die einfache Frage. Die schwierige kommt jetzt. Ist es auch schlau gewesen?
Ich bin gespalten. Also es ist natürlich komisch, dass allerlei Diktatoren von dieser Welt, Putins und so weiter, man könnte jetzt alle aufzählen, die sind ja alle auf Twitter. Und der Trump darf es nicht mehr sein. Oder? Das ist natürlich, da kann man sagen, das macht keinen Sinn. Das ist nicht konsistent. Aber ich glaube, man muss es halt auch ein bisschen im Kontext sehen. Es ist eine Notsituation gewesen. Es ist immer noch eine. Der Trump hat noch am Tag von diesen Protesten nachgelegt gehabt, hat seine Anhänger noch mal aufgepeitscht. Und ich glaube, das ist der Kontext, oder, wo sie das Twitter-Konto abgestellt haben. Und jetzt kann man sagen, rechtfertigt das die Sperrung. Ich weiss es auch nicht. Ich habe ein bisschen Zweifel. Aber ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich sehe beides. Oder?
Dass am Schluss Firmen, die soziale Medien betreiben, können bestimmen, welche Art von Öffentlichkeit die Öffentlichkeit bekommt, ist aber schon ein bisschen unheimlich, oder?
total unheimlich, das ist der Punkt. Oder? Also da gehen wir in ein Gelände rein, wo glaub, niemand sich wirklich wohl fühlt dabei. Und wenn man das ganz abstrakt durchdiskutieren würde, der Fall, oder? Ohne, also wenn man Schleier von nicht wissen und du weißt nicht, wer der Trump ist und was passiert ist am 6. Januar, dann würde man sagen, nein, das geht nicht. Ich glaube, das ist auch die ehrliche Antwort. Aber so wie sich entwickelt hat, so wie sich überhaupt die ganzen letzten Jahre entwickelt haben, gerade auch, jetzt haben wir viel von Twitter geredet, aber Facebook hat ja zu lange auch zu wenig gemacht, um auch wirklich Sachen, Fake News und Verschwörungstheorien und dem ganzen Sumpf, wo halt in Amerika schon sehr tief ist, wo viele Leute drin festhängen, haben auch zu wenig gemacht gegen das. Ich glaube, das ist der Kontext, oder? Und das wird man noch lange verhandeln, denke ich.
Vor dem 6. Januar hat ja der Trump eben auf seinen diversen Plattformen, wo er Zugang hatte, die Leute wirklich aufgewiegelt. Jetzt hört man nicht mehr von ihm. Am 20. Januar, das ist mehr als in einer Woche, findet die Inauguration von Joe Biden statt. Wie groß ist die Angst in Washington vor einem ähnlichen Ereignis? Oder? Weil letztes Mal haben wir sie eigentlich ein bisschen gewusst, muss man sagen, dass etwas könnte passieren.
Ja, also die Angst ist schon sehr gross. Bei uns im Quartier fordern quasi Nachbarn sich gegenseitig auf, ich habe keine Wohnungen oder Kellerabteile zu mieten, diesmal an Touristen, Entschuldigung, also an Leute, die man das Gefühl hat, die könnten sich dann an irgendwelchen Protesten beteiligen. Es sind 15, bis zu 15'000 Soldaten werden stark kommen, das Kapitol wird weiträumig abgesperrt, es wird Checkpoints geben in der ganzen Stadt. Man hört schon jetzt noch mehr Helikopter als sonst. Es wird so ein bisschen besatzungszonenmäßig. Und ja, eben, die Bedrohungsszenarien, die sind alle da. Und die Bürgermeisterin hat auch ja den Notstand noch mal verlängert. Und die Bundesregierung, also der Trump am Ende, hat jetzt quasi auch einen Notstand verhängt über die Hauptstadt Washington. Das heisst, dass die Stadt jetzt, also quasi, dass der Bund alles muss zahlen an Massnahmen, die getroffen werden müssen. Und es wird wahnsinnig viel geben. Also es ist eine Inauguration, wie es keine mehr geht. Jemand hat es verglichen mit der Amtsführung mit der ersten von Abraham Lincoln, wo ja das Land kurz vor dem Bürgerkrieg war, wo man auch nicht gewusst hat, 1861, was passiert da jetzt. Und es ist unheimlich. Es ist auch traurig, zu schauen, was quasi, die Zeit ist ja normalerweise eine Feier, oder? Ein bisschen. Also es ist eine Verabschiedung vom Alten und die Stadt freut sich auf das, was kommt und so. Und von dem kann nicht gedreht sein. Also nicht nur jetzt wegen der Sicherheitslage, muss man auch sagen, Corona hat alles auch schon anders. Wäre sowieso nicht geworden wie sonst.
Wie finden Sie denn statt das mal wegen Corona?
Ein grosser Teil ist, also der Zugang für die Öffentlichkeit ist sehr eingeschränkt. Also normalerweise kommen da wirklich hunderttausende Leute oder, aus dem Land. Kommen. Und das wird es alles so nicht geben. Also die Leute werden wirklich ausgerufen, gar nicht erst zu kommen und so. Und es wird vieles virtuell stattfinden. Es gibt dann die Amtseinführung, der Schwur auf die Bibel und all das Zeug. Das wird stattfinden, wahrscheinlich auch vor dem Kapitol von uns. Aber mit sehr wenig Leuten. Also zum Beispiel auch die Senatoren und Abgeordneten dürfen fast keine Gäste einladen. Der Medienzugang ist sehr eingeschränkt und dann wird vieles virtuell sein. Sie werden es so machen, wir haben ja auch hier mal und erst geredet über den Parteitag der Demokraten im Sommer, wo es eine TV-Show war. Und das ist das Vorbild auch für die Inauguration. Also eigentlich so eine gross produzierte Fernsehshow, wo dann halt einfach noch eingespielt wird, was da passiert. Oder? Aber ja. Und dann etwas, was ich glaube noch versuche, und das ist auch politisch relevant, ist, andenkt, ist, dass der Biden mit dem George Bush und dem Obama und dem Clinton auf Arlington überfahrt, auf die andere Seite vom Fluss auf einen Militärfriedhof suchen, als Zeichen von überparteilicher Einheit und so. Das ist etwas, was gerade angedenkt ist.
Von der aktuellen Regierung wird niemand kommen?
Man weiss es nicht ganz, man rechnet aber im Moment noch damit, dass der Pence vielleicht schon wird gehen, was denke ich auch wichtig wäre. Und man hätte jetzt können lesen, dass die Ivanka Trump offenbar vorhat, da hinzugehen, um ihren eigenen ramponierten Ruf irgendwie zu retten. Und ich denke, es wird wahrscheinlich schon auch Kabinettsmitglieder haben, die dort sind, aber das man weiss es noch nicht. Sicher ist der Trump wird nicht kommen und das ist auch schon ein enormer Bruch. Aber ich glaube, es sind wahrscheinlich alle froh, dass er nicht kommt.
Kannst du eigentlich gehen?
Also in der Stadt bin ich ja sowieso. Und ich will mir sicher auch das Ganze drumherum anschauen. Und normalerweise komme ich auch ins Kapitol rein, aber es ist noch recht unklar. Also, uns haben jetzt zuletzt gesagt, dass der Zugang von Auslandskorrespondenten extrem begrenzt ist, beziehungsweise gar nicht stattfindet, weil es nur insgesamt 40 Bille gäbe. Und die gingen alle an US-Medien. Ob das jetzt wirklich so ist, ist noch nicht ganz klar, es ist glaube vieles im Tun, aber so wie sich die Sicherheitslage entwickelt, wird der Zugang wahrscheinlich eher noch eingeschränkter sein, darum, ja, wir wissen es auch alle nicht, da wir Auslandscallis, wir sind ein bisschen am SMS und schauen und ja.
Hoffen wir das Beste und wenn du dann gesehen bist, schwätzen wir darüber, haben wir über alles geredet, Alan?
Sicher nicht.
Darum bald mehr an der Stelle. Das war es. Eine weitere Folge von Entscheidung 2020, sagen wir 2021, im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Ihr findet uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt, auch dort wahrscheinlich, wo es schlechte gibt. Ratet uns, schickt einen Kommentar, wir freuen uns. Ja, wir hören uns bald wieder. Ciao zusammen.